Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung: Der Terrorismus müsse auch in Jemen vermehrt bekämpft werden, sagen die USA und Großbritannien. Das dürfte sehr schwierig werden, sagen Kenner. Die französischen Bemühungen im Kampf gegen Steuerhinterziehung seien erfolgreich, sagt Budgetminister Wirth. Er rechnet mit einer 500 Millionen Euro zusätzlicher Einnahmen. Brasilien wird immer mehr zur Großmacht des Südens. Das verbleibende Hindernis auf dem Weg in eine mächtige Zukunft, die Vergangenheit. Im Berner Diemtigtal ist bei 2 aufeinanderfolgenden Lawinenniedergängen eine noch unbekannte Zahl von Personen verschüttet worden. Und die Ausländer müssen sich anpassen, sagen Schweizer. Nach der Minarett-Initiative noch lauter als zuvor. Das sagen aber auch Ausländer, innen.
Wir leben nicht in der Sri Lanka, wir sind in der Schweiz, wir müssen uns anpassen.
Die Frage ist, wie das geht, anpassen. Das Beispiel Ostermundigen im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Herbert Ming mit dem Nachrichtenüberblick.
Die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben ihre Botschaften in Jemen geschlossen. Die Terrorbewegung Al-Qaida habe mit Anschlägen gedroht, so die Begründung. Und der Attentäter von Detroit soll von Al-Qaida in Jemen ausgebildet worden sein. Al-Qaida bekannte sich jedenfalls zu dem gescheiterten Anschlag. Die USA und Großbritannien kündigten weiter an, sie wollten in Jemen eine neue Spezialeinheit der Polizei finanzieren mit dem Ziel, den Terrorismus zu bekämpfen. Die Pläne seien mit der Regierung Jemens abgesprochen, hieß es von Seiten der britischen Regierung. In Libyen ist nun auch das Verfahren gegen die zweite Schweizer Geisel vertagt worden. Das erklärte ein Sprecher des Außendepartements in Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA. Gestern hatte ein Richter in Tripolis bereits den Prozess gegen die erste Geisel vertagt. Neu sollen die beiden Schweizer am 16. und 17. Januar vor dem Richter erscheinen. Den beiden werden illegale wirtschaftliche Tätigkeiten vorgeworfen. Sie sitzen seit 1,5 Jahren in Libyen fest. Nach den Niederlanden, Italien und Nigeria kündigt nun auch Großbritannien an, Reisende an Flughäfen künftig mit Körperscannern zu durchleuchten. Auch Transitreisende an britischen Flughäfen sollten besser kontrolliert werden, erklärte Premierminister Gordon Brown in einem Interview mit der BBC. Er habe erfahren, dass es neue Waffen gebe, die die Extremistenorganisation Al-Qaida benutze. Darauf müsse reagiert werden. Knapp ein Fünftel der isländischen Bevölkerung ist dagegen, dass der Staat Schulden in Höhe von 4 Milliarden Euro an Großbritannien und die Niederlande zurückzahlt. Mehr als 61.000 Bürgerinnen und Bürger unterschrieben eine entsprechende Bittschrift. Darin forderten sie Staatspräsident Grimson auf, sein Veto gegen das Gesetz einzulegen, das das isländische Parlament kürzlich verabschiedet hatte. Bis jetzt hat Grimson das Gesetz nicht unterschrieben, mit Verweis auf die massiven Proteste aus der Bevölkerung. Verursacht hatte die Schuldenlast der Kollaps der isländischen Landsbanki. Die Milliardeneinlagen von 340.000 britischen und niederländischen Kunden waren zunächst von London und Den Haag garantiert worden. Die Teilamnestie für Steuersünder mit Schwarzgeld im Ausland spült dem französischen Fiskus mindestens 500 Millionen Euro in die Kassen. Das Projekt sei ein bemerkenswerter Erfolg, sagte Budgetminister Eric Wirth am Radiosender Europe 1. Bis Anfang Dezember hätten reuige Franzosen Guthaben von 3 Milliarden Euro offengelegt. Wirth will die Aktion verlängern. Im Visier der französischen Steuerbehörden sind insbesondere nicht deklarierte Geldsummen in der Schweiz. Ein Erdbeben hat Teile der zentralasiatischen Republik Tadschikistan erschüttert. Das Erdbeben habe mehr als 1000 Gebäude zerstört und Tausende von Menschen bei eisigen Temperaturen obdachlos gemacht, sagt ein Sprecher der Rettungskräfte. Besonders betroffen ist das Pamirgebirge an der Grenze zu Afghanistan. Getötet worden sei niemand, heißt es. Im Oktober vor einem Jahr waren bei Erdstößen in der Region mindestens 100 Menschen umgekommen. Im Diemtigtal im Berner Oberland sind mehrere Menschen verschüttet worden. Eine erste Lawine löste sich am Mittag und riss ein Mitglied einer Tourengruppe mit, wie die Polizei mitteilt. Als die Retter, unter anderem der Rega, am Ort waren, sei eine zweite Lawine niedergegangen. wie viele Retter unter den Schneemassen begraben sind und ob noch weitere Mitglieder der Tourengruppe betroffen sind, konnte die Polizei bisher noch nicht sagen. In einer Stunde findet eine Medienorientierung statt. Nahe von Verbier im Unterwallis sind zwei Skifahrer von einer Lawine erfasst worden. Die beiden waren abseits der markierten Pisten unterwegs. Eine Person ist in der Lawine ums Leben gekommen, die zweite wurde unterkühlt ins Spital gebracht. Jetzt zum Sport mit Bernhard Scheer. Ski, Bob, Eishockey sind die Themenbereiche.
In der Schweizer Eishockey-Meisterschaft verlieren die SL Tigers gegen den SC Bern mit 3:6, Davos verliert gegen die ZSC Lions mit 1:3, Servet gewinnt gegen Ambri Piotta mit 6:2, Lugano gewinnt gegen Freiburg-Gotteron mit 6:3, die Rapperswil-Jona Lakers verlieren gegen die Kloten Flyers mit 0:3 und Biel und Zug stehen beim Stand von 2:2 in der Verlängerung. Am Bergisel in Innsbruck im Rahmen der Vierschanzentournee wird Simon Ammann hinter Gregor Schlierenzauer Zweiter. Dritter ist Janne Ahon, Vierter Andreas Kofler, der nun im Gesamtklassement an der Spitze liegt. Simon Ammann ist vor dem letzten Springen am Mittwoch in Bischofshofen auf Rang 5 klassiert. Langlauf in der dritten Etappe der Tour de Ski ist Dario Colonia im Sprint im Halbfinal als Fünfter ausgeschieden. In der Gesamtwertung hat sich Colonia von Platz 12 auf Rang 8 verbessert. Ski Alpin, beim Slalom in Zagreb feiert Sandrin Ober aus Frankreich ihren vierten Weltcupsieg vor Katrin Zettel und Susanne Riesch. Als beste Schweizerin klassiert sich Aline Bonjour auf Platz 16.
Und zum Wetter. Aus Südwesten breiten sich Wolken aus, morgen setzt Schneefall ein, am meisten Schnee fällt in der Westschweiz, am Nordrand der Schweiz sowie im Osten bleibt es meist trocken und es sind Aufhellungen möglich. Die Temperaturen steigen im Norden auf minus 1 Grad, im Süden auf plus 2 Grad. Am Dienstag ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Phasen im Süden und in den Alpen. Die Temperaturen liegen im Norden bei minus 1 Grad, im Süden gibt es 2 Grad.
Obama jagt Terroristen vermehrt auch im Jemen mit sehr fraglichen Aussichten. Die Schweiz lenkt Verkehr unter anderem mit Abgaben, der Stand der Diskussion beim Thema Road Pricing. Brasilien auf dem Weg zur großen Macht, das große Hindernis, die eigene Vergangenheit. Island auf dem Weg aus der großen Krise, das große Hindernis dort, die Frust der Isländer. Und die große Forderung nach der Minarett-Initiative Integration, Integration, Integration. Die ist machbar, aber schwierig. Das Beispiel Ostermundigen im Echo der Zeit. Eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf echo.drs.ch. Im Kampf gegen Al-Qaida rückt der Jemen immer stärker ins Zentrum. Die USA und Großbritannien kündigen an, zusätzliche Einheiten zur Terrorbekämpfung dorthin zu schicken. Die USA planen außerdem, die finanzielle Unterstützung der Regierung in Sanaa für die Terrorbekämpfung zu verdoppeln. Manche Beobachter sehen darin Anzeichen, dass Washington sich im Jemen nach dem Irak und Afghanistan in einen dritten Krieg im Kampf gegen den Terror einlässt. Und das, obschon die Voraussetzungen dafür im Jemen denkbar schlecht sind. Wie Fredrik Steiger berichtet, der das Land eben besucht hat.
Die Gefahr durch den Al-Qaida-Terror im Jemen bewog die USA und Großbritannien heute gar, ihre Botschaften in Sanaa vorübergehend zu schließen. Zugleich weiten sie die Zusammenarbeit mit der Regierung von Präsident Ali Abdullah Saleh massiv aus. 2010 wird Jemen für die Terrorismusbekämpfung mehr Mittel bekommen als jedes andere Land der Welt, sogar mehr als Pakistan. Das sei auch nötig, meint Vize-Außenminister Ali Al-Ayashi. Al-Qaida suche sich als Basis Länder aus, die äußerst arm seien und wegen ihrer Topografie schwer zu kontrollieren. Glücklicherweise sei die Zusammenarbeit mit den Amerikanern seit Jahren exzellent. Neuerdings auch mit Nachbarstaaten wie Saudi-Arabien. So bekomme man das Problem in den Griff. Daran zweifelt freilich der jemenitische Terrorismusexperte Abdulela Haider Shea. Je enger die Antiterror-Kooperation zwischen den USA und der jemenitischen Regierung, umso mehr profitiere Al-Qaida. Denn diese Allianz mit den Amerikanern sei äußerst unbeliebt. Tatsächlich finden Al-Qaida-Zellen zunehmend Sympathie und Unterstützung bei jemenitischen Stämmen. Das Terrornetzwerk kann immer neue Basislager aufbauen, wo der Arm der Regierung nicht hinreicht. Dass der Staat im größten Teil des jemenitischen Territoriums abwesend sei, das sei die Hauptursache für das Erstarken von Al-Qaida, meint Shia. Inzwischen seien die Al-Qaida-Zellen bereits weit verstreut im ganzen äußerst zerklüfteten Land. Es gäbe also nicht einfach ein Zentrum, das sich mit einem gezielten Militärschlag zerstören ließe, um Al-Qaida im Jemen auszuschalten. Zwar geht Shia davon aus, dass sich in seinem Land zurzeit bloß einige Dutzend wirklich gut ausgebildete, zu allem entschlossene Al-Qaida-Terroristen aufhielten. Aber anders als die Regierung behaupte, seien keineswegs alle Drahtzieher und Führer Ausländer. Al-Qaida im Jemen sei nicht bloß ein importiertes Phänomen und vor allem die Anhängerschaft in der Bevölkerung wachse rapide. Zum einen, weil Präsident Saleh wegen der versiegenden Ölquellen und der dramatischen Wirtschaftskrise kaum mehr Geld hat, um die Stammesführer bei Laune und an seiner Seite zu halten. Zum anderen wegen der ideologischen Nähe zwischen vielen religiös-konservativen Jemeniten und der extremen Al-Qaida-Ideologie. Außerdem hat die Regierung mit der schiitischen Rebellion im Norden und dem Sezessionismus im Süden bereits zwei Großkonflikte am Hals. Sie sei daher außerstande, so Abdulela Haider Shea, den Kampf gegen Al-Qaida entschlossen zu führen. Nun machen deshalb die USA, unterstützt von Großbritannien, Druck. Mit Sondereinheiten, mit Polizei- und Militärberatern, mit nachrichtendienstlicher Hilfe, mit Waffen und mit Geld. Die bisher sehr diskrete Zusammenarbeit wird damit sichtbarer und problematischer. Mohammed al-Sadi, ein Führer der größten Oppositionspartei der islamistischen ISLA, spricht für viele Jemeniten, wenn er sagt:
Dominant power, the strongest in the world. That's the main goal of the powerful.
Die USA wollten die dominierende Macht der Welt sein. Das sei nach wie vor ihr oberstes Ziel, auch unter Präsident Barack Obama. Ein neuer großer Antiterrorfeldzug der Amerikaner, diesmal im Jemen, dürfte somit auf erheblichen Widerstand stoßen.
Um Engpässe im Straßennetz zu beheben und den Verkehr besser zu lenken, zieht Rudolf Dieterle, der Chef des Bundesamtes für Straßen, Road Pricing in Betracht und er ist nicht der Erste. Um ein neues Finanzierungssystem werde man längerfristig nicht herumkommen, sagt er heute in einem Interview der Sonntagszeitung. Wo stehen die Projekte des Road Pricing, der benutzungsabhängigen Gebühren in der Schweiz? Inlandredaktorin Christine Wanner mit einem Überblick über eine schwierige Diskussion.
Wer mit Auto, Motorrad oder Lastwagen auf den Schweizer Straßen unterwegs ist, könnte in Zukunft eine Straßengebühr bezahlen müssen, abhängig beispielsweise vom Fahrzeug, der zurückgelegten Strecke, dem Ort und der Zeit. Road Pricing heißt das mögliche Verkehrsmodell der Zukunft, über das Astra-Direktor Rudolf Dieterle wieder laut nachdenkt, nachdem das Parlament vor rund anderthalb Jahren Road Pricing nicht vertieft prüfen wollte und den Punkt kurzerhand aus den Legislaturzielen strich. Städte, die Road Pricing versuchsweise einführen wollen, sollen dies können, sagt Sprecher Michael Müller beim Bundesamt für Straßen. Ein befristetes Bundesgesetz soll den Städten den Weg ebnen. Laut Müller sind die Vorarbeiten so weit fortgeschritten, dass sie in diesem Jahr Verkehrsminister Moritz Leuenberger vorgelegt werden können. Für das Bundesamt für Straßen bietet sich Road Pricing aber nicht nur als gezieltes Mittel gegen Staus in Städten und Agglomerationen an. Astra-Sprecher Michael Müller.
Gleichzeitig braucht es aber auf nationaler Ebene Überlegungen, um künftig die Infrastruktur zu finanzieren. Und dafür ist ein flächendeckendes Road Pricing sicher geeignet.
Road Pricing ist also auch ein Finanzierungsinstrument, so wie es in Holland geplant ist. Will heißen, die Verkehrsteilnehmer bezahlen im ganzen Land benutzungsabhängige Straßengebühren. Gemessen würde dies mit GPS, dem satellitengesteuerten Ortungssystem. Technisch wäre das auch in der Schweiz machbar. Allerdings wäre es teuer und es bräuchte eine Verfassungsänderung, weil die Benutzung der Straßen in der Schweiz grundsätzlich gebührenfrei ist. Aus diesem Grund war etwa der Touringclub Schweiz klar gegen lokale Versuche mit der Straßengebühr. Angesichts der Finanzierungsengpässe wolle man sich der Diskussion um ein mögliches Road Pricing aber nicht verschließen, sagt TCS-Sprecher Stefan Müller. Allerdings:
Ich habe hier noch etwas Bedenken, denn wenn das holländische Modell übernommen wird, da gibt es sicher einen Ruf nach zahlreichen Ausnahmebestimmungen für Gewerbetreibende, Taxifahrer und. Und dann fragt sich dann, ob das Ganze noch Sinn macht, wenn es so durchlöchert wird.
Es brauche einen ganzheitlichen nationalen Ansatz dafür, wie die gesamte Verkehrsinfrastruktur, auch der öffentliche Verkehr, finanziert werden solle. Diese Meinung teilt Renate Amstutz vom Städteverband. Die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur bereitet den Städten Sorgen.
Wir stellen beispielsweise im Zusammenhang mit der ganzen Finanzierung des Infrastrukturfonds fest, dass viel zu wenig Mittel zur Verfügung stehen, um die dringenden Probleme im Verkehr in den Städten und Agglomerationen lösen zu können.
Die Zeit für Roadpricing sei noch nicht reif, die Grundlagen noch ungenügend, fügt Amstutz an. Auch wenn sich beide Verbandsvertreter erst vorsichtig äußern, so scheint dennoch etwas Bewegung in die Debatte um Straßengebühren zu kommen, unter Eindruck der künftigen Finanzierungsprobleme.
Christine Wanner. Das achte und letzte Amtsjahr des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva verspricht einigermaßen kompliziert zu werden. Die Armee opponiert gegen seine Pläne, die Menschenrechtsverbrechen der früheren Militärdiktatur endlich untersuchen zu lassen. Wenn aber die Aufarbeitung der dunklen Vergangenheit unterbleibt, müsste Brasilien auf große Ambitionen verzichten. Seine Hoffnung auf einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat könnte scheitern. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Zur Jahreswende herrschte dicke Luft in Brasilia. Der Verteidigungsminister und die Oberkommandierenden der drei Teilstreitkräfte wollten geschlossen zurücktreten. Lula da Silva nahm die Demissionen nicht an und signalisierte Verhandlungsbereitschaft. Verärgert über den Druckversuch aus den Kasernen, verabschiedet er sich aber erst einmal in die Ferien und schob das Thema auf die lange Bank. Eine Militärdiktatur war Brasilien zwischen 1964 und 1985. Es ist die einzige der wieder auferstandenen Demokratien Südamerikas, die bis jetzt nicht einmal ansatzweise abrechnete mit der Herrschaft der Generäle. Regimegegner wurden durch Todesschwadronen verfolgt und 400 von ihnen ermordet. 20.000 Menschen wurden gefoltert, ebenso viele mussten ins Exil. Strafprozesse gegen die Verantwortlichen gab es nie, weil die von den Militärmachthabern 1979 erlassene Amnestie bis jetzt nie in Frage gestellt wurde, weder von den Regierungen noch von der Gesellschaft. Auch der gemäßigt linke Lula da Silva zeigte stets mehr Interesse am wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt als am Gebot, die während der Diktatur begangenen Verbrechen aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das änderte sich kurz vor Jahresende, als der Präsident mit einer Reihe von Dekreten plötzlich den Weg freimachte für eine Wahrheitskommission. Interessant ist, dass außenpolitische Ambitionen den Wandel auslösten. Denn gemäß Völkerrecht sind Diktaturverbrechen unverjährbar und nicht zu amnestieren. Brasilien interessiert sich für einen ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Doch ein Land, das völkerrechtliche Bestimmungen verletzt, wäre kaum wählbar. Deshalb will Lula die Amnestie der Militärs aufheben und Strafverfolgungen einleiten. Die Armee bringt für Lulas Pläne nicht das geringste Verständnis auf und bezeichnet sie als revisionistisch. So zeichnet sich eine Kraftprobe zwischen Regierung und Armee ab. Falls es zu Prozessen gegen Vertreter der Militärregierung komme, dann müsse Brasilien auch Linksextreme vor Gericht stellen, die als Guerilleros entführt und gemordet hätten, hieß es in den Kasernen. Es ist eine Anspielung auf die frühere Widerstandskämpferin Dilma Rousseff, die amtierende Kabinettschefin der Regierung, die Lula da Silva als Kandidatin für seine Nachfolge ausgewählt hat. Ob sich zuletzt die Regierung oder die Armee durchsetzt, ist offen. Sicher ist hingegen, dass die Vergangenheitsbewältigung als Wahlkampfthema ein turbulenter Selbstläufer wird, der die Kandidatin Dilma Rousseff vom Sockel stoßen könnte.
Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann war das. Kein anderes Land wurde derart von der internationalen Finanzkrise geschädigt wie das kleine Island. Das reiche Land wurde mit einem Schlag arm. Im neuen Jahr will die neue linksgrüne Regierung des Landes diese schwere Krise angehen. Sie stößt aber bereits bei einer der ersten Maßnahmen auf heftigen Widerstand in der Bevölkerung und beim Staatspräsidenten. Die wollen nämlich nicht akzeptieren, dass Island, Großbritannien und Holland Milliardenbeträge zurückerstattet. Wenn Island aber nicht zahlt, hätte das gravierende Folgen. Das würde zum Hindernis auf dem Weg in die EU und damit wiederum zum Hindernis auf dem Weg aus der Krise. Deres Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann erläutert.
Meine Regierung hat ihre Hausaufgaben gemacht, erklärte Islands Regierungschefin Jóhanna Sigurðardóttir am Silvesterabend. Eben hatte das Parlament des Landes, das Althingi, nach monatelanger Debatte einen über 10 Jahre dauernden Rückzahlungsplan verabschiedet, der die schwer angeschlagenen Beziehungen des Landes mit dem Ausland verbessern soll. Man erinnert sich, auf dem Höhepunkt der internationalen Finanzkrise wurden im Herbst 2008 sämtliche Grossbanken des Landes verstaatlicht. Nicht nur die meisten Isländerinnen und Isländer, sondern auch Millionen von Kontobesitzer in der ganzen Welt verloren dabei ihre Ersparnisse. Die Krise warf das einst wohlhabendste Land der Welt wirtschaftlich um Jahrzehnte zurück. In vorgezogenen Neuwahlen wurde die bisher wichtigste politische Kraft des Landes, die Unabhängigkeitspartei, von der Regierung verdrängt. Im letzten Sommer stellte das bisherige EWR-Mitglied Island ein Beitrittsgesuch bei der Europäischen Union. Außerhalb Islands verloren fast 500.000 Kontoinhaber in Großbritannien und den Niederlanden ihre Einlagen nach dem Zusammenbruch des isländischen Finanzsystems. Gemäß dem vom Parlament verabschiedeten Rückzahlungsgesetz sollen diese nun bis zum Jahre 2024 mit fast 6 Milliarden Franken entschädigt werden. Eine schwere zusätzliche Bürde für die bereits hart geprüften isländischen Steuerzahler. Aber auch eine Voraussetzung dafür, dass die angestrebten Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union in diesem Jahr begonnen werden können. Am Wochenende nahm Staatspräsident Ólafur Ragnar Grímsson eine von über 60.000 Isländerinnen und Isländern unterschriebene Petition entgegen, die den Präsidenten auffordert, das vom Parlament verabschiedete Rückzahlungsgesetz dem Volk zur Abstimmung vorzulegen. Legt Grímsson sein Veto ein und zieht die Regierung das Gesetz nicht zurück, kommt es bereits im Frühjahr zum großen Showdown. Und damit auch einem Vorentscheid, ob das Land seinen neuen Kurs in Richtung Europa weiterführen will oder nicht.
Seit dem Ja zur Minarett-Initiative verlangen Politiker, Politikerinnen von links bis rechts mehr Integration. Nur Integration ist ein schwieriger Prozess, ein Prozess, der sich trotz allem nicht auf ein paar griffige Parolen reduzieren lässt. Die Praktiker sind da schon lange an der Arbeit, Integration konkret. Über die Schwierigkeiten des Zusammenwachsens hat sich Dominik Meyer informiert. Eindrücke aus Ostermundigen.
Ostermundigen ist ein Vorort von Bern. Der Verkehr auf der Hauptstraße ist dicht, nüchterne Wohnsiedlungen prägen das Ortsbild, dazwischen einzelne Hochhäuser. 15.000 Menschen leben hier, jeder vierte ist Ausländer, Schweizer Durchschnitt. Viele Ausländerinnen und Ausländer hier stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus Sri Lanka. Dieser Schweizer, unterwegs auf der Straße, hat klare Vorstellungen, wie sich die Ausländer integrieren sollen.
Dass erstens einmal eigentlich alle, die reinkommen, Deutsch können und dass sie sich einfach uns anpassen. In allem ist das Gleiche was.
Anpassen. Auch die Tamilin Malika Tevaraya spricht davon. Vor 11 Jahren ist sie in die Schweiz gekommen. Sie arbeitet als Verkäuferin und in der Freizeit hilft sie im Auftrag der Gemeinde, tamilischen Familien sich zurechtzufinden, sich anzupassen. Beide Seiten müssten sich aber bewegen, sagt sie.
Wir leben nicht in der Sri Lanka, wir sind in der Schweiz, wir müssen ein wenig anpassen. Schweizer können auch etwas anpassen, ja. Aber nicht nur Schweizer, ja, sondern auch Ausländer.
Den ersten Schritt müssten die Ausländer machen, sagt Malika Tevaraya, Deutsch lernen. Doch da beginnen bei vielen Tamilen bereits die Probleme. Manche Männer würden ihren Frauen Sprachkurse verbieten.
Frauen, sie müssen immer die Männer fragen, ja, darf ich das machen? Darf ich in die Schule gehen oder darf ich das? Ja, überall muss man den Mann fragen.
Tamilinnen müssten rauskommen aus der Wohnung, sagt sie. Die Töchter sollten ab und zu auch in den Ausgang dürfen. Integration heißt hier im Kleinen, dass auch die tamilischen Frauen Kontakte zur Außenwelt knüpfen. Malika Tevaraya besucht die Familien. Sie redet, vermittelt, verhandelt, vor allem mit den Vätern.
Dann erkläre ich, diese Situation müssen wir so behandelt werden. Dann viele Männer denken, oh, okay, das ist gut, dann sie sind okay, machen wir so.
Die Frau, die einen Computerkurs besucht, die Mutter, die eine Teilzeitstelle annimmt, kleine Erfolgsgeschichten. Solche kennt auch der Kosovare Remzi Reka, der Mitarbeiter einer Druckerei unterstützt, gleich wie Malika Tevaraya, seine Landsleute in Ostermundigen. Kürzlich konnte er eine Lehrstelle vermitteln, auch ein kleines Stück Integration. Arbeitslose Jugendliche, die herumlungerten, seien das auffallendste Problem, sagt Remzi Reka, und eines, das manche Eltern nicht wahrhaben wollten.
Sie erfahren erst, wenn irgendetwas passiert, sie erfahren viel zu spät. Sie versuchen natürlich meistens diese Probleme zu vertuschen und wollen sie nicht, dass es bekannt wird.
Die Gemeinde Ostermundigen unterstützt Remzi Reka und Malika Tewaraya bei ihrem Integrationseinsatz. Sie bietet auch verbilligte Deutschkurse an, zum Beispiel. Doch Probleme bleiben, in der Schule etwa. Da war dieser Elternabend für Migranten. 50 Personen waren eingeladen, nur 4 erschienen. Kein Erfolgszeugnis für Integration. Seit kurzem nimmt die Gemeinde wenig kooperative Ausländer in die Pflicht. Eltern zum Beispiel müssen sich verpflichten, alle Schulanlässe zu besuchen. Oder eine Frau muss Deutsch lernen. David Keller leitet das Projekt. 15 Vereinbarungen sind am Laufen. Manche Ausländer seien froh um diesen Rahmen, sagt er. Doch
wie weit die Leute dann, wenn es eben in einem Jahr im einen oder anderen Fall dann doch nicht geklappt hat, so begeistert sind, wenn wir ihnen sagen, das und das muss besser werden, sonst müssen wir auch über Maßnahmen im negativen Sinne sprechen, da wird wahrscheinlich dann die Begeisterung nicht so groß sein.
Wer seine Ziele nicht erfüllt, dem droht eine Verwarnung, im Extremfall die Ausweisung. Fördern und fordern bei der Integration in Ostermundigen bei Bern.
Inlandredaktor Dominik Meyer war in Ostermundigen. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.